Hallo liebe Studis! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal geht es wieder um Galois-Theorie, speziell um Kapitel 8. Und das ist die zweite Folge zu Kapitel 8. In der ersten habe ich so ein bisschen die Konzepte eingeordnet, die wir da zu Beginn des Kapitels entwickeln. Das passt zu der kleinen, zu dem kleinen Video, das ich aufgenommen habe, wo ich erklärt habe, wie wir das später zeichnen und warum wir das so machen. Und jetzt möchte ich den Anfang von Kapitel 8 mit Ihnen besprechen, möchte Sie nicht durch die ganzen Ergebnisse durchquatschen, sondern möchte so ein paar Schlaglichter werfen auf einzelne Details, möchte an einigen Stellen Dinge noch ein bisschen genauer erklären, als es dasteht und auch einordnen, was wir da tun. Man könnte sagen, dass das Thema des Beginns von Kapitel 8 ist, dass wir die Galois-Gruppe besser verstehen wollen und den Zusammenhang zwischen Zwischenkörpern und Untergruppen der Galois-Gruppe. Und dazu haben wir diese Definition, Fixkörper, Fixgruppe und so weiter. In Beispiel 8.1, da möchte ich ein paar Bemerkungen zu machen, da sehen wir schon verschiedene Dinge, die da passieren können mit Galois-Automorphismen. Und das passiert speziell dann, wenn wir ganz konkret arbeiten, zum Beispiel über Q innerhalb von C. Bei C haben wir ja immer diesen sehr interessanten Automorphismus, komplexe Konjugationen. Und Teilkörper von C können unter komplexer Konjugation invariant sein oder eben nicht. Und wenn sie invariant sind, dann gibt es immer noch die beiden Fälle, dass zwar der ganze Körper invariant ist, aber auf dem Körper nochmal ein interessanter Automorphismus bewirkt wird. Das heißt, die komplexe Konjugation lässt den Körper zwar als Menge invariant, aber vertauscht durchaus da drin noch Elemente. Oder der Körper wird elementweise festgelassen von komplexer Konjugation. Das sind die Möglichkeiten, die man hat und all das sehen wir dann auch in Zwischenkörpern von Körpererweiterungen, wenn da komplexe Konjugation eine Rolle spielt. An Beispiel 8.1 kann man das schon so ein bisschen sehen. Die erste Frage ist ja, wenn wir diesen Zerfällungskörper A hernehmen, des Polynoms x hoch 3 minus 5 über Q innerhalb von C, das können wir ganz konkret basteln, aber dann ist ja die erste Frage, warum ist dieser Körper A überhaupt invariant unter komplexer Konjugation? Warum kann man also diese Einschränkung überhaupt sinnvoll hernehmen? Das ist sinnvoll, sich das zu überlegen, dazu gibt es auch eine Übungsaufgabe. Und dann ist die nächste Frage, was passiert mit dem Körper A? Wird der elementweise festgelassen von komplexer Konjugation oder passieren noch interessante Dinge? In Beispiel 8.1 passieren noch interessante Dinge und bei den Zwischenkörpern, da sehen wir auch mehrere der Möglichkeiten, auf die ich gerade eingegangen bin. Wir haben nämlich einen Zwischenkörper, der nicht nur bei komplexer Konjugation invariant ist, sondern der sogar elementweise festgelassen wird. Und dann haben wir zwei, die vertauscht werden von komplexer Konjugation. Und genauso kann es passieren, dass ein Zwischenkörper zwar invariant ist, aber dass komplexe Konjugation darauf noch einen nicht-trivialen Automorphismus bewirkt. Gut, das waren ein paar Bemerkungen zu Beispiel 8.1. In 8.2 und 8.3, da werden nur diese Eigenschaften nachgerechnet und es passiert nichts Spannendes. Ein bisschen bin ich darauf eingegangen in dem kleinen Video, weil ich versucht habe, eine zeichnerische Umsetzung für das zu finden, was da passiert. Möchte ich also jetzt gar nicht so viel zu sagen. Interessant ist vielleicht bei Lemma 8.3 der Teil B. Denn ich habe in dem Video ja erklärt, dass man sozusagen, wenn man diese Beziehung fixt, Gruppe, Fixkörper, diese Abbildung, wenn man die anwendet, dass man da möglicherweise Informationen verliert, aber es ist nicht sehr schlimm. Man bekommt immer noch eine gute Annäherung an den Körper bzw. die Gruppe mit dem oder mit der man angefangen hat. Und in B steht jetzt, dass witzigerweise nach genug Anwendungen irgendwann keine Fehler mehr passieren. Wenn ich also mit dem Fixkörper einer Gruppe anfange und dann mehrmals nacheinander Fixgruppe und Fixkörper anwende, dann lande ich immer wieder bei den gleichen Objekten und es geht nichts mehr schief. Und genauso, wenn ich mit der Fixgruppe eines Zwischenkörpers anfange. Das ist vielleicht überraschend, nachdem man Teil A gesehen hat und vielleicht auch mal Beispiele gesehen hat, wo was schief geht. Diese ganzen Rechenregeln, die werden wir später benutzen. Und es war wichtig, die auszulagern und nicht zwischendurch auf einmal rumrechnen zu müssen. Diesen Effekt kennen Sie schon. Ich möchte jetzt eigentlich nur über Satz 8.4 noch ein bisschen sprechen und da auf so ein paar kleine Details eingehen, die unterwegs im Beweis passieren. Zunächst mal haben wir in A und B die Situation, dass wir da mit Induktion argumentieren können. Wir haben endliche Körpererweiterungen, das heißt, Induktion ist da auf verschiedene Weisen möglich. Man kann den Erweiterungsgrad nehmen oder irgendwas anderes. Und wir nehmen den Erweiterungsgrad in beiden Fällen. Einmal kurz, worum geht es überhaupt? Wir haben zwei Körper, K1 und K2. Wir haben einen Ringisomorphismus, Phi von K1x nach K2x. Und ich habe nicht dazu geschrieben, denke aber, dass ich da haben möchte, dass x dabei fest bleibt. Und wichtig ist, dass wenn wir das einschränken auf K1, dass dann ein Körperisomorphismus von K1, K2 rauskommt. Das ist wichtig bei Phi, das werden wir brauchen. Und die Frage, die wir uns in Satz 8.4 stellen, ist die, kann man das fortsetzen, das Phi? Kann man also das, was man von Phi sieht, von K1 nach K2, diesen Körperisomorphismus, kann man das fortsetzen auf Erweiterungskörper? Und wenn ja, wie oft, was passiert da? Das ist die Kernfrage. Und warum beweisen wir diesen Satz? Na, der sieht ja erstmal so technisch aus. Warum sollte man da irgendwie Körperisomorphismen zählen wollen? Naja, wir haben zwar erste Resultate, wie man Galois-Automorphismen findet bei einer Körpererweiterung, aber wir haben doch ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung, wie man die Größe der Galois-Gruppe einschätzen kann. Mit Glück kriegen wir eine Abschätzung von unten, indem wir einfach genug Zeug finden und dann sagen wir, ja gut, sie ist mindestens so und so groß. Aber nach oben haben wir überhaupt keine Ahnung. Und Satz 8.4 ist der erste große Schritt in Richtung Einschränkung der Größe der Galois-Gruppe. Wir sehen dann gleich danach, das wird die nächste Folge, wie das passiert. Aber einfach nur so als Motivation, deswegen unter anderem ist Satz 8.4 wichtig. Gut, in Teil A geht es darum, Körperisomorphismen fortzusetzen, und zwar so, dass es dann Körperisomorphismen werden von L1 auf einen Teilkörper, Entschuldigung, von L2. Und wenn ich sage fortsetzen, dann meine ich, dass wenn man den Isomorphismus einschränkt auf K1, dass dann wieder Phi rauskommt. Das Phi, mit dem wir angefangen haben. In A begrenzen wir die Anzahl dieser möglichen Körperisomorphismen und in Teil B kommen auf einmal noch Polynome mit ins Spiel. Wir argumentieren mit vollständiger Induktion. Der Fall, wo L1 gleich K1 ist, der ist immer langweilig. Und für A möchte ich eigentlich nur diese beiden Fälle kurz ansprechen mit den Nullstellen. Also was ist da los? Wenn der Erweiterungsgrad nicht 1 ist, dann ist L1 ja wirklich größer als K1. Und wenn jetzt L2 und K2 gleich sind, dann gibt es keine Möglichkeit, einen Körperisomorphismus von L1 auf einen Teilkörper von L2 zu basteln. Denn L2 und K2 sind gleich groß, aber L1 und K1 nicht. Deswegen geht das nicht. L2 über K2 muss jetzt also auch Erweiterungsgrad mindestens 2 haben. Und das heißt, dass wir in beiden großen Körpern, in L1 und L2, Elemente finden können, die außerhalb der Grundkörper K1 bzw. K2 liegen. Jetzt fangen wir auf der linken Seite, so stelle ich mir das vor. Da ist L1 über K1, das ist meine linke Seite. Da fange ich an mit A aus L1, nicht aus K1. Die Erweiterung ist endlich, also algebraisch, also hat A ein Minimalpolynom, P1. Und dann kann ich jetzt die Erweiterung betrachten, die ich bekomme, wenn ich K1 nehme und nur das Element A daran adjungiere. Diese Erweiterungen sind besonders und dann ist es vielleicht auch keine Überraschung, dass nachher Hilfssatz 4.3 um die Ecke kommt. Immer dann, wenn wir Induktion machen, innerhalb von endlichen Erweiterungen, dann ist eine gute Idee, ein einzelnes Element zu adjungieren, weil das eine Erweiterung ist, bei der wir sehr viel Kontrolle haben. Wir wissen genau, wenn wir ein einzelnes algebraisches Element adjungieren, dann ist der Erweiterungsgrad der Grad des Minimalpolynoms. Wir können sofort eine Basis hinschreiben. Die ganze Situation ist sehr übersichtlich. Und mit Hilfssatz 4.3 haben wir zusätzlich noch Möglichkeiten, über isomorphen Körpern einfache algebraische Erweiterungen sozusagen zu vergleichen. In Hilfssatz 4.3 haben wir ein Argument, was immer dann, wenn wir Induktion machen, zum Tragen kommt, weil das immer der Schritt ist, wo man nur ein einzelnes Element adjungiert, ein einzelnes algebraisches Element. Und so kommt das auch hier. Wir haben jetzt also dieses Polynom P1, das Minimalpolynom von A über K1. Wir haben diesen Erweiterungskörper A1, das ist K1 adjungiert A und der Erweiterungsgrad ist der Grad des Minimalpolynoms. Der ist mindestens 2, weil A nicht in K1 liegt. Und jetzt kann man also anfangen, Induktion zu machen. Man hat jetzt die Körpererweiterung L1 über K1 aufgeteilt in zwei Teile, L1 über A1 und A1 über K1. Das sind die beiden kleineren Stückchen. Und jetzt gucke ich mir das Polynom an, das ich bekomme, wenn ich P1 nehme und mit Phi abbilde. Das kann ich machen. Phi geht ja von K1x nach K2x. Und jetzt hängt es einfach nur davon ab, ob P2 eine Nullstelle hat in L2 oder nicht. Wenn ja, habe ich die Situation aus Hilfssatz 4.3 und wenn nicht, muss ich nochmal hingucken. Der erste Fall ist der, wo P2 keine Nullstelle in L2 hat und dann gibt es einfach keinen Isomorphismus von L1 auf einen Teilkörper von L2. Ansonsten würde der eine Nullstelle liefern und es gibt aber ja keine. Deswegen ist der zweite Fall der interessantere. Wir haben eine Nullstelle und dann hat man aber genau die Situation aus Hilfssatz 4.3. Wir haben nämlich einmal die Situation K1 adjungiert A und auf der anderen Seite haben wir K2 adjungiert eine Nullstelle B von P2 in L2. Dann hat man da wegen des Grades von P1 bzw. P2 den gleichen Erweiterungsgrad. Dann kann man Hilfssatz 4.3 benutzen, bla bla bla, kriegt dann da solche Isomorphismen. Wir haben in Hilfssatz 4.3 ja nicht ohne Grund gezeigt, dass es genau einen Körperisomorphismus gibt von einer solchen einfachen algebraischen Erweiterung auf eine andere mit der Eigenschaft, dass der Grundisomorphismus von K1 nach K2 fortgesetzt wird und dann auch noch so, dass die eine Nullstelle auf die andere abgebildet wird. Das war ja der Witz bei Hilfssatz 4.3, sich klarzumachen, das geht nur genau einmal, es geht nur auf genau eine Weise und deswegen können wir jetzt zählen. Denn die einzige Möglichkeit, wie man jetzt diese Isomorphismen variieren kann, ist, dass man die Nullstellen B variiert. Das ist der Witz im zweiten Fall. Dann kann man zählen und das war Satz 8.4a. Jetzt möchte ich bei B noch kurz kommentieren. Auch da machen wir Induktion, auch da ist der Fall wieder einfach oder klar, dass der Erweiterungsgrad 1 ist. Und wenn der Erweiterungsgrad mindestens 2 ist, dann möchte ich noch so ein paar Ergänzungen machen zu dem, was da steht. Der Grad dieses Polynoms P, mit dem wir da anfangen, in Teil B geht es ja um ein separables Polynom P über K1 und einen Zerfällungskörper L1. Das heißt, die Erweiterung L1 über K1 ist jetzt nicht mehr irgendeine endliche Erweiterung, sondern ganz konkret hergenommen als Erweiterung, wo der große Körper Zerfällungskörper ist für ein Polynom P über den kleinen Körper. Und da ist jetzt der Witz, sich einen irreduziblen Teiler herzunehmen. Der Grad von P ist mindestens 2, Q soll ein normierter irreduzibler Teiler werden und wir sehen gleich, wie diese Wahl eingeht in die Argumentation. Dieser normierte irreduzible Teiler von P in K1x soll Grad mindestens 2 haben. Warum geht das? Warum kann man sich sowas hernehmen? Ja, weil ansonsten da schon alles zerfällt. Ansonsten wäre ja, also dann wäre der Erweiterungskörper L1 schon K1 selber. In dem Moment, wo der Erweiterungsgrad größer ist, muss es möglich sein, so einen irreduziblen Teiler zu finden. Dann kann man den auch normiert finden. Und nach Voraussetzung ist ja P separabel über K1. Was heißt das nochmal? Das heißt, dass jeder irreduzible Teiler von P nur einfache Nullstellen hat, und zwar egal in welchem Zerfällungskörper, insbesondere in L1. Jeder irreduzible Teiler von P in K1x ist dann auch separabel, insbesondere also dieses Q. Heißt also, wenn wir jetzt gleich Nullstellen von Q betrachten in L1, dann sind die paarweise verschieden. Und warum kann ich das Q dann so schreiben, wie ich das da später mache, also als Produkt x minus a1 und so weiter bis x minus am mit paarweise verschiedenen Elementen a1 bis am in L1? Na, erstens kann ich das so schreiben mit paarweise verschiedenen Nullstellen, weil Q separabel ist über K1. Zweitens kann ich das genauso schreiben, wie es da steht mit diesen Linearfaktoren, weil wir Q als normiert gewählt haben. Ich habe jetzt also nicht noch irgendeinen nervigen Vorfaktor, der da rumläuft. Und danach geht die Argumentation einfach so weiter. Wir nehmen L2 oder wir hatten uns L2 als Zerfällungskörper für P hoch Phi über K2 hergenommen. Dann kann man dieses Zerfallen von Q mit Hilfe von, dann kann man das quasi übertragen. Q Phi muss dann in L2x auch in Linearfaktoren zerfallen. Dann kriegt man da also Bilder B1 bis Bm. Dann hat man zwei Körperweiterungen. Die eine ist A1. Dann nimmt man K1 und adjungiert diese Nullstellen A1 bis AM, also genau die Nullstellen, die man für Q braucht. Und gegenüber auf der anderen Seite, oberhalb von K2, da erweitert man dann eben mit B1 bis Bm. Das sind die Nullstellen, die man für Q Phi braucht. Und dann kann man Induktion benutzen. Wenn ich nämlich nur eine dieser Nullstellen ran adjungiere, bekomme ich wieder eine einfache algebraische Erweiterung. Da kann ich Hilfssatz 4.3 benutzen, genau wie vorher. Und ja, dann zähle ich und so weiter und dann ist Teil B erledigt. Und Ich habe deshalb ein paar Argumente rausgegriffen und mehr dazu gesagt, weil ich wichtig finde, erstens, sich immer wieder klarzumachen, dass es eine gute Idee ist, auch bei Übungsaufgaben ist es ja vielleicht mal relevant. Es ist häufig eine gute Idee, bei einem Induktionsargument sich einfache algebraische Erweiterungen auszusuchen, die irgendwie dazwischen liegen, zwischen dem kleinen Körper und dem großen. Diese Idee haben wir jetzt zweimal gesehen. Wir haben auch gesehen, dass Hilfssatz 4,3 dann da ganz natürlich zum Zug kommt. Deswegen war wichtig, diesen Hilfssatz ziemlich früh zu beweisen. Den haben wir jetzt schon oft gebraucht. Und wichtig ist noch, sich zu überlegen, welche Eigenschaften von Polynomen oder Zwischenkörpern oder so bei diesen Isomorphismen erhalten bleiben. Zum Beispiel bleibt die Eigenschaft von Q, irreduzibel zu sein, erhalten, wenn ich Q mit diesem Isomorphismus Phi abbilde. Zum Beispiel solche Sachen. Das ist wichtig, sich das zu merken. Dann habe ich darauf hingewiesen, wo wir die Separabilität benutzen. Das war auch noch wichtig. Und das war Satz 8,4. Wenn Sie jetzt ein kleines bisschen weiter gucken, Korollar 8,5, da sehen Sie schon die Anwendung. Da sehen Sie, dass wir zum ersten Mal die Ordnung der Valois-Gruppe beschränken und sogar konkret bestimmen können. Und das ist das erste kleine Highlight von Kapitel 8. So, genug gequatscht. In der nächsten Folge geht es weiter genau damit, also mit Korollar 8,5 und Satz 8,6. Und ich sage schon mal, dass das auch im Wesentlichen der Stoff ist, der relevant ist für die laufende Vorlesungswoche und insbesondere für die nächste Übungsserie. Sie brauchen den Einstieg in Kapitel 8. Sie müssen diese Beziehungen verstehen, Fixkörper, Fixgruppe und die Argumente hier am Anfang von Kapitel 8 bis einschließlich Satz 8,6. Das ist eigentlich das Wesentliche. Damit kommen Sie gut klar. Und erst in der nächsten Serie werden dann die nächsten Resultate relevant, zu denen es auch wieder Podcast-Folgen geben wird. So sieht's aus. Dann also bis zur nächsten Folge. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuhören.